Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von all seinen Werken. Mit diesem Vers aus Mose möchte ich Sie herzlich begrüßen zu diesem Sonntag. Heute ist der siebte Tag. Und Gott ruhte, so wollen wir auch ruhen. Die Dekoration hat sich auch entsprechend darauf vorbereitet. Man kann das, denke ich, sehen. Es geht heute um das Thema Ruhe, um das Thema Stille. Dazu passt auch der zweite Vers in der Losung für heute. Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, steht dort. Nicht wir um des Sabbats willen, das ist ein bekanntes Wort, sondern der Sabbat um den Menschen willen. Ich begrüße Sie recht herzlich, ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich auch, dass wir einen Sonntag feiern ohne Schnee, verglichen mit letzter Woche. Dafür haben wir Regen, aber ich bin dennoch optimistisch, dass vielleicht die Sonne heute noch ihren Weg findet. Zu Beginn wollen wir auch das erste Lied singen, auf Seele Gott zu loben. Informationen entnehmen Sie bitte dem ausgeteilten Predigtmanuskript. Dennoch möchte ich auf einige Punkte hinweisen. Am 12.03. findet um 20 Uhr, das ist ein Freitag, die Gemeindeversammlung statt. Weiter geht es dann am 13.03. und zwar zum Aktionstag Haus und Hof. Einen Hof haben wir jetzt nicht mehr so wirklich, also keine Tiere, aber dennoch gibt es genug Arbeiten rund um das Gemeindehaus, auch um im Gemeindehaus. Bitte meldet euch doch bei Heidi Kühl an, wer da mitmachen möchte und unterstützen möchte. Vom 25. bis 27. Juni findet in Haus Friede die Gemeindefreizeit statt. Anmelden kann man sich noch bis zum 10. März bei Gabi von Dewitz. Gabi steht da hinten, vielleicht winkst du noch mal ganz kurz, sie steht gerade hinter der Scheibe, aber dennoch kann man sie gut sehen. Weiter geht's auch bei von Davids findet am 14. März um 15 Uhr oder ab 15 Uhr das offene Wohnzimmer statt. Dazu haben wir auch eine kleine Einblendung, wunderbar. Das ist eine Möglichkeit, sich besser kennenzulernen. Letztes Jahr gab es schon die eine oder andere Veranstaltung hierzu. Familie von Davids öffnet ihr Wohnzimmer, sodass Freunde, Mitglieder der Gemeinde kommen können und man kann einfach ein Stück Gemeinschaft haben. Kaffee trinken, Kuchen essen, herzliche Einladung dazu. Ich bitte Sie jetzt zu Lesung und Gebet aufzustehen. Der Text ist überschrieben mit Die Heilung am Sabbat. Und er ging abermals in die Synagoge, gemeint ist Jesus Christus. Und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten darauf, ob er auch am Sabbat ihn heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand, tritt hervor. Und er sprach zu ihnen, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, Leben erhalten oder töten? Sie aber schwiegen still. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du in die Welt gekommen bist, ja, nicht um uns zu verurteilen, um uns zu diffamieren, sondern um uns aufzubauen, um uns eine Perspektive zu geben, um uns ein Leben mit dir zu schenken. Und ich danke dir dafür, dass du uns, ja, dafür auch Hilfen gegeben hast. Ich danke dir, dass du uns sagst, dass wir uns auch erholen sollen, dass wir uns ausruhen sollen von dem, was wir sonst leisten, tun müssen. Und ich danke dir, dass du, ja, den Sonntag für uns geschaffen hast. Ein Tag für uns zur Ruhe und ein Tag für dich zur Ehre. Amen. Das nächste Lied, Stille vor dir, mein Vater, singen wir jetzt gemeinsam und dazu bitte ich dann die Kollekte einsammeln zu lassen.
Oh, my Father. spricht, und darum möchte ich ihn jetzt auch noch einmal im Gebet bitten. Herr Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, wir warten auf dein Wort, wir warten darauf, dass du zu uns sprichst. Danke für diesen Sonntag. Danke für den Tag der Ruhe. Begegne uns durch dein Reden. Darum bitten wir dich. Amen. Zur Ruhe kommen. Dazu haben wir einen Predigttext eben schon gehört, wenigstens ein Vers daraus, und ich lese den einmal im Zusammenhang Markus 2, 23 bis 28. An einem Sabbat, das ist also der Sonntag der Juden, an dem die Juden den siebten Tag feierten, an einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen unterwegs an, Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Die Pharisäer sagten zu Jesus: Da sieh dir an, was sie tun. Das ist nach dem Gesetz am Sabbat verboten. Jesus antwortete ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Männer hungrig waren und etwas zu essen brauchten? Er ging in das Haus Gottes und aß von den geweihten Broten, damals als Abiathar oberster Priester war. Nach dem Gesetz dürfen doch nur die Priester dieses Brot essen, und trotzdem aß David davon und gab es auch seinen Begleitern. Jesus fügte hinzu: Gott hat den Sabbat für den Menschen geschaffen, nicht den Menschen für den Sabbat. Also ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Er hat zu bestimmen, was an diesem Tag getan werden darf. Zur Ruhe kommen. Wir merken, wenn wir diesen Text lesen, es ist zwar Sabbat, aber Friede ist dort auf jeden Fall nicht und Ruhe auch nicht, sondern Jesus ist in eine heftige Konfliktsituation verwickelt. Die Pharisäer stellen ihn zur Rede, obgleich ja die Jünger die Ehren ausraufen. Dieser Konflikt spitzt sich später so weit zu, dass sie Jesus nach dem Leben trachten. Und darum geht es hier um Leben und Tod. Jesus räumt seinen Jüngern eine Freiheit ein, die ihnen die religiösen Vorschriften damaliger Zeit verboten. Es geht über den Vorwurf des Sabbatbruchs hinaus, wenn er hier zu diesem Gebot Stellung nimmt und sagt: Also ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Jesus geht auf die grundsätzliche Bedeutung und die Stellung des Gesetzes ein. Und er ermöglicht eine Freiheit, die das Gesetz durchbricht. Und genau damit ruft er den Protest der Pharisäer hervor. Denn Herr des Sabbats ist nach ihrer Meinung nicht Jesus, dieser Zimmermann, sondern Herr des Sabbats ist Jahwe, der heilige Gott Israels. Dieser Herr und Gott hat die Welt erschaffen und dieser Herr und Gott hat diesen Sabbat eingerichtet und dieser Gott ruhte am siebten Tag von all seinen Werken und gab sein Gebot, es ihm nachzutun. Zur Rede gestellt verweist Jesus auf ein Geschehen, das im Alten Testament uns überliefert ist, 1. Samuel 21, 1 bis 6. Das Verhalten des Davids hat aber, wenn man diesen Text nachliest, überhaupt nichts mit dem Sabbat zu tun. Denn an diesem Tag, als David dort auftauchte und von diesem Broten nahm, war kein Sabbat. Warum erzählt dann Jesus diese Gleichnisgeschichte? Warum wählt er diesen Vergleich, um sein Verhalten zu erklären? Nun, von dem Brot, das im Allerheiligsten lag, im Zelt, durften normale Menschen nicht essen, sondern davon durfte nur der oberste Priester essen. Dann und wann wurde das Brot ausgetauscht, neues hinzugestellt. Aber nur der Priester war berechtigt, dieses Brot zu essen und nicht irgendwelche Leute, die da im Gefolge Davids daherkamen. Und die Leute, die daherkamen, so liest man dann später, waren auch nicht ohne. Es war ja eine zusammengelaufene Schar von Männern, einige, die des Betrugs verdächtig waren, andere, die sich überschuldet hatten und wieder andere, die mit dem ganzen System nicht einverstanden waren. Diese Männer, fast Räuber, schlossen sich dem David an. Das Verhalten des Davids hat also nichts mit dem Sabbat direkt zu tun. Aber es hat auch etwas mit einem Gebot zu tun, nämlich diese Schaubrote dürfen nur die Priester, die geheiligten Männer Gottes essen. Und so erwähnt Jesus diesen Vergleich, um am Beispiel deutlich zu machen, wie der Gesetzesbuchstabe fallen gelassen werden kann, wenn er sich lebensfeindlich auswirkt. Und lebensfeindlich war, auch das ist nachzulesen in Samuel, dass die Menge hungerten. Sie mussten unbedingt etwas zu essen bekommen. Die hatten also nicht gerade mal Hunger auf diese Schaubrote, auf dieses heilige Brot, sondern ihre Not war, dass sie Hunger litten. Und so erbitten sie vom hohen Priester das Brot und bekommen es ausgehändigt zum eigenen Verzehr. Diesem Hohepriester übrigens ist dieses Vergehen später zum Tode geworden. Saul hat ihn dafür hinrichten lassen. Allerdings nicht, weil er das Gebot übertreten hat, sondern weil Saul dachte, dieser Mann gehört mit zu denen, die im Komplott gegen mich sich vereint haben. Also die Männer des David litten damals Hunger und darum gewährt ihnen David und später dann eben in unserer Geschichte auch Jesus, was dem Gesetz nach verboten war. Auch seine Jünger hatten Hunger. Und so fingen sie unterwegs an, Ähren abzureißen und sie sich in den Mund zu stecken. Jesus erzählt die Begebenheit des David so, dass David selbst in das heilige Zelt ging, von den Schaubroten aß und sie seinen Gefolgsleuten gab. Wenn man das im Grundtext in Samuel nachliest, war das nicht ganz so, sondern der Hohepriester ging ins Zelt, holte das Brot raus und gab es dem David. Warum erzählt Jesus diese Geschichte so zugespitzt, dass David hingeht in das Allerheiligste? Er legt damit den Akzent auf das Tun des Davids und zieht diese Linie auf sein Handeln hinaus. Er als der verheißene Messias, als der Sohn Gottes, hat das Recht, dies zu tun. Das Gebot der Sabbatruhe, das uns in 2. Mose 20, 8 bis 11 überliefert wird, wurde von verschiedenen jüdischen Richtungen in unterschiedlicher Strenge ausgelegt zur Zeit Jesu. Im Buch der Jubiläen, das war eine Ausführungsbestimmung des alttestamentlichen Gesetzes, lesen wir zum Sabbat: Jeder, der an ihm eine Arbeit tut, soll sterben. Wer ihn aber verunreinigt, soll des Todes sterben. Und die Sekte der Essener, das war also die Sekte von Qumran, diese Essener, also Männer und eine Gemeinschaft von Menschen, die sich für ganz fromm hielten, das heißt nämlich das Wort Essener, das sind die Frommen, also diese Sekte von Qumran, die schreibt zu diesem Gebot des Sabbats in der Damaskusschrift: Der Wärter soll am Sabbat den Säugling nicht aufheben, um mit ihm hinaus oder hereinzugehen. Der Wärter ist der Obere dieser Versammlung. Niemand soll dem Vieh am Sabbat Geburtshilfe geben, und wenn es am Sabbat in einen Brunnen oder eine Grube fällt, soll er es nicht herausziehen. Niemand soll den Sabbat entweihen, um Vermögensverlust oder Plünderung abzuwehren. Und wenn am Sabbat ein Mensch in ein Wasserloch oder sonst ein Loch fällt, so soll man ihn nicht mit einer Leiter oder einem Seil oder sonst einem Gerät herausholen. Dem einen und anderen wird jetzt in Erinnerung kommen, dass Jesus genau das später einmal zitiert und sagt, wenn euer Esel oder Vieh in einem Brunnen fällt, dann holt es doch auch heraus, oder? Aber diese Sekte, diese Frommen von diese Essener, diese Sekte von Qumran, die sagte, das ist völlig unmöglich, denn das ist Arbeit. Also selbst wenn ein Mensch in die Tonne fällt, lass ihn drin vorumkommen. Hauptsache, wir halten das Gebot. An diesem Tag sollst du ruhen und keine Arbeit tun. In der Halacha, einer vergleichbar moderaten Gesetzesauslegung der Rabbiner, findet sich der Satz, alle Lebensgefahr verdrängt den Sabbat. Also fällt jemand in die Grube, musst du ihn herausholen. Das ist der moderate Ansatz. Aber auch diese Halacha ist doch recht rigoros. Wenn wir weiter da lesen, man darf am Sabbat einen Bruch nicht wieder einrenken. Wessen Hand oder Fuß aus dem Gelenk getreten ist, darf sie nicht in kaltem Wasser hin und her schlenkern. Wir merken, wie sehr das Gesetz verstellt werden kann, wenn man es versucht zu erfüllen im Buchstabensinn. Denn dann ist die Frage, wo beginnt Arbeit und wo endet sie? Einzelausführungen führen 39 Hauptarbeiten auf, die am Sabbat verboten sind. Und diese 39 Hauptarbeiten sind dann wiederum unterteilt in eine diverse Zahl von Unterarbeiten. Peinlich genau erörtert. Etwa in der Frage, ob ein am Sabbat gelegtes Ei genossen werden dürfe. Denn nach dem Wortlaut des Gebots darf ja auch das Vieh am Sabbat nicht arbeiten. Wir sind darüber verwundert und finden das auch lustig. Für Jesus allerdings war diese Auseinandersetzung lebensbedrohlich. Denn in dem Lesungstext, den wir anfangs hörten, da heißt es in dem Vers 5 fortgesetzt, nachdem sie geschwiegen hatten, und er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes Herz, und sagte zu dem Mann, also dem Gelähmten, streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und seine Hand ward wieder gesund. Da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Anhängern des Herodes den Beschluss, Jesus umzubringen. Verkehrtes Gebot. Jesus hat eine ganz andere Sicht auf den Sinn des Gesetzes Alten Testaments. Und er ist ungemein mutig, dies immer und immer wieder zu sagen. Da gingen sie hinaus und beschlossen, ihn zu töten. Jesus will ein befreiendes Wort verkünden und er verkündet dieses Evangelium der Freiheit des Glaubens. Er will befreien aus ängstlicher Tabustarre und Verrechtlichung des Gottesverhältnisses. Jesus sagt den Menschen, ihr könnt so viel Rechte und Hauptgebote und Untergebote aufstellen, wie ihr wollt und werdet möglicherweise genau darin die Begegnung mit dem Vater im Himmel versäumen. Weil Jesus den Sabbat als Gabe des Schöpfers an seine Geschöpfe versteht, bleibt der Sabbat in Gültigkeit, auch dann, wenn er formal nach diesen Verordnungen außer Kraft gesetzt wird. Jesus bestreitet die Allverbindlichkeit der Sabbat-Tora. Das Judentum grenzt in seinem Bemühen, den Sabbat zu heiligen, dem menschlichen Lebensraum vom Sabbat ab und verstrickte sich in einem heillosen Legalismus, also in einem heillosen Versuch, sich zu sichern gegenüber diesem Gott, der möglicherweise gegen sie etwas in Anschlag bringen könnte, weil sie ja möglicherweise das Gebot übertreten. Und so schränkten sie den Lebensraum immer stärker ein und setzten den Sabbat ganz krass von jeder Lebenswirklichkeit ab. Dagegen sagt Jesus, der Mensch darf nicht dem Gesetz ausgeliefert und nicht zu dessen Sklaven gemacht werden. Die in der Lesung gehörte Geschichte von der Heilung am Sabbat, Markus 3, verdeutlicht also, ich habe das gelesen, wie todernst die Pharisäer das Sabbatgebot nahmen. Und es macht uns bewusst, mit welchem Mut Jesus für den ursprünglichen Willen Gottes unter religiös verblendeten Führern einstand. Weil das Gesetz dem Menschen dient, ist der Mensch nicht der Diener des Gesetzes. Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat gemacht. Gott will freie Menschen. Er möchte, dass du dich in deinem Herzen an ihn bindest. Und dass du aus dieser Bindung heraus frei bist zu entscheiden, dass du aus dieser Verbindung heraus auch frei bist, entscheiden zu können. Und das macht unser Predigttext auch ganz deutlich. Wenn Jesus sagt, also ist der Menschensohn Herr über den Sabbat, dann heißt das, ich bin es. Und nur in der Verbindung mit mir, in der Anbindung an mich, findest du den Weg, den es zu gehen gilt. Gegen die Angst eines unberechenbar strafenden Gottes lädt uns Jesus ein in die Bindung, in die Verhältnisbeziehung zu sich. Und diese Bindung an Jesus Christus hat nichts zu tun mit Willkür oder Beliebigkeit, sondern sie wurzelt in der Beziehung zu diesem Menschensohn. Er ist der Herr der Gebote Gottes. Und so hat unsere Freiheit in der Orientierung an ihm sein Maß und findet die Freiheit in der Bindung an ihn Gestalt. Und darum können wir mit Jesus Christus auch nur umgehen, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, von dem die Bibel sagt, dass er uns in alle Wahrheit leiten wird. Jesus hat das gesagt, der ihn, den Heiligen Geist, als seinen Stellvertreter sendet, dass er uns führt. Was machen wir mit diesem Text aber am Tag des Sabbats, am Tag der Ruhe? Wie sollen wir ihn denn positiv für uns auswerten und nicht nur in der Abgrenzung zu einem missverständlichen Gesetzes verstehen? Ich denke, es ist eine Einladung zur Ruhe. Für den Menschen ist der Sabbat ein Tag der Ruhe und der Freude, an dem sie, auch das aus dem Buch der Jubiläen, an dem sie essen und trinken und den Allschöpfer segnen. Und der durch schöne Kleider geehrt wird. Ich wusste das vorher auch nicht, finde ich aber interessant. Zu meiner Zeit musste man sich immer noch gut kleiden, wenn man in den Gottesdienst ging. Also als ich ein Junge war. War das bei uns auf jeden Fall so. Konnte nicht meine normalen Straßenklamotten, die schmutzig waren, mit in den Gottesdienst tragen. Dann bekam ich einen Hinweis meiner Eltern. Und jetzt weiß ich auch, woher der kommt. Aus dem Jubiläenbuch. Das haben die wahrscheinlich nie gelesen. Aber in der Tradition kommt es offensichtlich daher, dass nämlich wir am Gottesdienst Gott ehren, indem wir schöne Kleider tragen. Vielleicht ist das ja für euch sogar ein Anstoß, nächstes Mal diesen Sonntag so zu feiern und betont, es ist kein Gesetz, um das es hier geht, sondern es mag sein, dass es dir ein inneres Bedürfnis ist, eine Herzensregung, ein Ausdruck deiner Ausrichtung auf Gott. Ein zweiter Gedanke, den ich viel fruchtbar finde, im Blick zu dieser Einladung, zur Ruhe zu kommen am Sabbat, ist meines Erachtens dies, dass wir von dem Wunsch lassen, alles in den Griff bekommen zu wollen. Der Sabbat, also der Sonntag, als Christen feiern wir ja den Sonntag, den Tag der Auferstehung Jesu als den Sabbat. Also dieser Sonntag, der kann uns daran erinnern, dass wir mitnichten alles im Griff haben. Das erfahren wir ja auch so häufig, Tag ein, Tag aus. Aber am Sonntag kann es uns noch einmal bewusst werden. Und am Sonntag können wir bewusst Ja dazu sagen. Dass wir uns beschenken lassen, dass wir uns beschenken lassen auch durch die Ruhe, die uns gegeben ist. Der Sonntag, ich sagte, es ist für die Christen der Tag der Auferstehung Jesu. An diesem Tag gedenken wir, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und wir empfangen in der Begegnung mit ihm im Gottesdienst sein Wort und wir empfangen mit ihm den Zuspruch des Evangeliums. Heute Morgen ganz besonders, indem wir das Abendmahl feiern. Und da ist das wieder. Wir haben es nicht im Griff, dass uns vergeben wird. Aber indem du hinzutrittst zum Abendmahl, ist das Gottes Zuspruch an dich. Der sagt, wer seine Schuld bekennt, dem will ich gerne vergeben. Der Sonntag erinnert uns also daran, dass wir Empfangende sind. Und er erinnert uns daran, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten und dass auch wir in einem neuen Leben wandeln sollen. Das gehört bei uns in der Regel in die Taufliturgie hinein, dass wir auferstehen zu einem neuen Leben. Und der Sonntag erinnert uns auch tatsächlich daran, dass wir getauft sind auf den Namen des dreieinen Gottes, um diesem Herrn und Christus nachzufolgen, aufzustehen zu einem neuen Tag, zu einem neuen Leben, wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Und schließlich erinnert uns der Sonntag auch daran, dass wir teilen sollen und teilen dürfen. Denn auch das haben wir empfangen. Und so ist das Opfer, das wir in einem Gottesdienst einsammeln, wir haben es gerade schon hinter uns gelassen, aber ihr könnt ja nächsten Sonntag wieder drüber nachdenken. Opfer geben, sich beteiligen an den Aufwendungen, etwas geben, vor allem für die Notleidenden, ist ein Gottesdienst. Das ist der Sinn des Opfers, ein Gottesdienst, ein Dienst an ihm, weil wir ihn achten, weil wir ihn ehren. Die entscheidenden Dinge unseres Lebens tun wir also nicht wirklich selbst. Wir verdienen sie uns auch nicht. Der Schlaf macht mir das immer so besonders deutlich, gerade in diesen Tagen. Ich habe mir im Fitnesscenter ganz böse den Rücken verrenkt. Und seitdem schlafe ich ganz enorm schlecht. Ich wache immer auf und mir tun die Lendenwirbel weh ohne Ende und ich freue mich, dass ich mich hier festhalten kann. Aber was mir bewusst wird durch die Schlaflosigkeit ist, dass der Schlaf ein Geschenk ist. Bisher ging das immer so, ich lege mich hin, ich schlafe, morgen stehe ich wieder auf und es war gut. Jetzt werde ich nachts wach, mache meine Runden, irgendwelche Gymnastik und denke mir, was ist der Schlaf für ein herrliches Geschenk. Und auch du, ohne Ischias, todmüde, aufgewacht, willst du einschlafen und es gelingt dir nicht. Und bei aller Anstrengung einzuschlafen zu wollen, gelingt es nicht. Und genau da merken wir, im Elementarsten sind wir Beschenkte. Im Elementarsten sind wir Beschenkte. Und gerade wo wir geliebt werden, wird das so deutlich. Auch das machen wir ja nicht. Und wir verdienen uns unsere Liebe auch nicht. Und wir können niemanden dazu zwingen. Und tatsächlich gibt es Menschen auf dieser Welt, die dich und mich lieben. Ein großartiges Geschenk. Etwas, das uns zufällt, unverdient. Und darüber kommen wir zur Ruhe. Denn jegliches Leistungsdenken im emotionalen Bereich, wie der Liebe, ist das Ende der Ruhe. Sorgst du dich immer zu darum, dass dich jemand liebt oder dein Partner dich liebt, hast du auf jeden Fall alles, nur keine Ruhe. Sorgst du dich um guten Schlaf, wirst du ihn darüber auch nicht finden. Gute Gefühle machen wir schließlich auch nicht selbst, sondern wir empfangen sie als Beschenkte. Und noch einmal, auch das Abendmahl beschenkt uns. Der Sonntag ist also eine Gabe Gottes an uns. Die Gabe Gottes, zur Ruhe finden zu finden. Und diese Ruhe, die wir da suchen und am Sonntag erfahren, besteht nun nicht darin, dass du etwas leistest. Dass du nach Hause gehst und sagst, jetzt halte ich meine Stille doppelt so lang wie in der normalen Woche. Und ich lese ganz, ganz, ganz viel Bibel. Und dann mache ich noch dies und mache ich das. Und wenn ich das alles für den Herrn getan habe, das war ein guter Sonntag. Nein. Sondern der Sonntag beschenkt dich gerade. Christus möchte dir gerade vermitteln, dass du dich ihm verdankst. Und darum ist der Sonntag ein Tag der Danksagung an unseren Gott. Das Ausruhen, solches Ausruhen lässt uns dann zur Stille finden. Aber das benötigt Freiräume im Alltag oder eben Wochenverlauf und es braucht die Zeit, die wir uns dafür nehmen. Der Sonntag gibt uns wirklich dazu die Gelegenheit. Von Jesus können wir lernen, dass ständiges Arbeiten kein christliches Ideal ist. Nach besonderen Anstrengungen und vor neuen Herausforderungen suchte Jesus jeweils die Stille auf und er zog sich zum Beten zurück. Und mir ist das ein großes Vorbild für das eigene Arbeiten und Tun. Und ich glaube, es ist für uns alle ein Vorbild, das uns Jesus gibt, nämlich den Wechsel zwischen Anstrengung und Entspannung. Wenn Gott an 6 Tagen arbeitet und am 7. Tag ruht, in 6 Tagen die Erde schafft, am 7. ruht, wenn wir 6 Tage arbeiten sollen und am 7. ruhen, dann ist das der Wechsel von Anstrengung und Entspannung. Dann ist das der Wechsel von sich investieren, hereingeben und auch wieder zurücknehmen, zurückziehen. Und das gehört in unserem Leben zusammen wie in der Natur Ebbe und Flut. Es ist wie das anlaufende Meer, die Wellen, die ans Ufer schlagen, laufen aus und ziehen sich dann wieder zurück, um erneut ans Land zu spülen. Und diesen natürlichen Rhythmus zwischen Geben und Nehmen, Bewegen und Ruhen, Ausströmen und Einkehren, diesen Rhythmus lehrt uns die Bibel mit dem Sabbatgebot. Und darum gilt es für uns, den Rhythmus zwischen Bewegung und Ruhe wieder einzuüben, wieder zu gewinnen. So wie es uns Gottes Schöpfung auch mit dem Wechsel der Jahreszeiten oder dem ewigen Wechsel von Ebbe und Flut, von Tag und Nacht vor Augen hält. Ich denke, Jesus möchte uns damit herausführen, aus der Angst, um uns selbst zu begegnen. Und mancher von uns hat ja diese Angst, diese Furcht, uns selbst zu begegnen. Was ist, wenn Ruhe ist? Was ist, wenn ich mich beruhige, wenn ich mich zurücknehme, wenn ich nicht immer betriebsam bin, dann könnte es geschehen, dass ich über mich beginne nachzudenken. Es könnte aber auch geschehen, und genau das ist der Sinn des Sonntags, dass wir uns Gott ausliefern. Dass wir die Angst, Gott zu genügen, lassen, weil wir glauben, weil wir vertrauen, dass er alles für uns getan hat. Und alles zu unserem Genügen beiträgt. Jesus ging es also nicht darum, irgendein Gebot einzureißen oder überhaupt Gebote einzureißen und Gottes Gesetz oder Ordnung außer Kraft zu setzen, sondern Jesus ging es darum, dass wir Schritte persönlichen Vertrauens tun, dass wir uns dem Gott ausliefern, der uns zu leiten vermag. Dass wir unsere Angst überwinden, weil wir unser Vertrauen allein auf diesen Gott setzen, der dich, der mich, der uns einlädt zur Ruhe und der uns einlädt zu seinem Abendmahl. Amen.
In Vorbereitung auf das Abendmahl möchten wir euch ein Lied singen. Es fiel mir ein während der Predigt, wie persönlich Gott alles macht. Das Gesetz ist eine trockene technische Sache und wir versuchen auch, das Leben trocken und perfekt zu machen, aber Jesus führt Leben da rein, er macht das persönlich. Und in dem Abendmahl hat er das höchstpersönlich gemacht, indem er sein Blut fließen ließ. Zu unserem Wohl. Und darum geht es in diesem Lied. Vor etwa 130 Jahren hat ein Mensch namens Robert Lowry ein Lied geschrieben, das hieß Nothing But The Blood. Und das ist von Matt Redman auch neu interpretiert worden. Und das möchten wir euch vorsingen. A better word
than all the empty claims
heard upon this earth.
This is righteousness for me.
Stands
in my defense.
Jesus, it's your blood.
Your
blood speaks a better word than all the empty claims heard upon this earth. Righteousness for me stands in my defense. Jesus, it's your blood.
What can wash away our sins? What can make us whole again?
Nothing but the blood, nothing but the blood of Jesus.
Wer vermag uns unsere Schuld zu vergeben? Niemand außer Jesus. Wer vermag die Last von deinem Herzen wegzunehmen, die dich heute Morgen bedrückt? Wirklich niemand außer Jesus. Und wir hören auf die Einsetzungsworte, die uns noch einmal zu Ohr kommen lassen, was ihn das gekostet hat. Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich von neuem davon trinke im Reich Gottes. Das ist mein Blut, sagt Jesus, der Blut des neuen Bundes, das Blut, das für viele vergossen wird. Ursächlich heißt das, dieses Blut des Herrn Jesus Christus ist für alle Menschen vergossen, für alle Menschen, die derzeit leben auf diesem Planeten, die davor lebten und danach kommen werden. Aber es ist damit auch gesagt, dieses Blut ist vergossen für alle Menschen, die im Vertrauen auf Jesus Christus sich darauf einlassen. Und darum mahnt uns das Evangelium an anderer Stelle, würdig damit umzugehen und es nicht gedankenlos zu nehmen, so dass wir es nicht unterscheiden, sondern für eine ganz x-beliebige Mahlzeit halten. Nein, sondern zum Mahl Jesu ist eingeladen der, der auf diesen Herrn Jesus Christus vertraut, der den Glauben als Geschenk angenommen hat und weiß, dass er in diesem Augenblick ein Beschenkter Gottes ist. Wenn du das glaubst, dass dir im Mahl deine Schuld vergeben ist durch den Zuspruch Jesu Christi, bist du herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Und weiter im Evangelium lesen wir: Sie kamen zu einem Grundstück, das Gethsemane hieß, und er sagte zu seinen Jüngern: Setzt euch und wartet hier, während ich bete. Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da ergriff ihn Furcht und Angst. Und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleib hier und wacht. Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Das soll geschehen. Wir beten.
Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du in die Welt gekommen bist. Ich danke dir dafür, dass du für uns und für das, was wir getan haben, für das, was zwischen dir und zwischen uns steht, dass du dafür gestorben bist. Ich danke dir, dass du uns dieses Abendmahl geschenkt hast, dass du uns das Brot gegeben hast, dass wir uns daran erinnern können. Amen. Wir werden das Abendmahl jetzt feiern, und zwar haben wir uns da zwei Varianten überlegt. Wir werden es beim Brot so machen, dass Arne und ich hier an den beiden Tischen das Brot austeilen. Die Gemeinde kommt nach vorne und da werden wir noch die Möglichkeit haben, dabei Lieder zu singen. Wir werden dann in dem zweiten Teil den Kelch durch die Reihen geben und dieser zweite Teil wird dann eher so das Thema Ruhe und das Thema Stille wieder stärker verkörpern. Ja, ich bitte euch aufzustehen. Die Anbetungsband kann schon mal nach vorne kommen. Wir werden Lieder singen und wie gesagt, Arne wird sich hier vorne hinstellen und ich werde mich auf die andere Seite stellen und dann seid ihr herzlich eingeladen, teilzunehmen am Mahl des Herrn.
So hören wir auf die Einsetzungsworte unseres Herrn Jesus. Jesus Christus spricht: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. So wahr du nach vorne kommst und von diesem Brot isst, so wahr starb Christus für dich zur Vergebung deiner Sünden. Kommt herzu, es ist alles bereit. Amen.
Thank you.
Ihr könnt wieder Platz nehmen, danke. Nach dem Brot nahm Jesus den Kelch, teilte ihn unter seinen Jüngern und sagte: Nehmt, trinkt alle daraus. Denn dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Der gesegnete Kelch, für den wir Dank sagen, der ist die Gemeinschaft mit dem für uns vergossenen Blut unseres Herrn Jesus Christus. Und dafür sagen wir ihm Dank.
Ja, Herr, es ist gut zu wissen, dass du mitten unter uns bist, dass wir hier nicht alleine sind, sondern dass du in unserer Gegenwart bist. Dafür danke ich dir und ich danke dir, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du die Schuld auf dich genommen hast, dass du diese Trennung zwischen Mensch und dir, dass du sie überwunden hast durch deinen Tod. Und ich danke dir für das Abendmahl, für den Kelch, den wir haben, um uns ja an das zu erinnern. Amen.
Den Kelch reichen wir nun durch die Reihen und die Mithelfer, die bitte ich, nach vorne zu kommen, zum Tisch dort und hier.
Einzelkelch haben will, ist dann eingeladen, an die Tische nach vorne zu kommen. Thank you.
Traditionell schließt das Abendmahl mit dem Einheitswort ab. Und um dies zum Ausdruck zu bringen, was das für uns bedeutet, dass wir in Jesus Christus wirklich zusammengeschlossen sind in seinem Leib und eine Einheit bilden, dies auszudrücken, bitte ich euch aufzustehen. Ein Brot ist es. Darum sind wir die vielen ein Leib, weil wir alle des einen Brotes teilhaftig sind. Amen. Wir nehmen wieder Platz.
Das Abendmahl ist ein gemeinschaftliches Erlebnis. Somit haben wir jetzt die Zeit einer Gebetsgemeinschaft, wo wir Gott danken können, wo wir ihm aber auch Anliegen geben können. Und ich werde diese Gebetsgemeinschaft dann abschließen. Wieder fallen und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Amen. Wir sind nun am Ende dieses Abendmahlsgottesdienst. Die Sonne ist übrigens rausgekommen. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Das finde ich sehr schön. Wir wollen zusammen jetzt noch ein Segenslied singen. Und ich möchte Sie bitten, dazu aufzustehen. Im Anschluss gibt es jetzt noch die Gelegenheit, auf dieser Seite für Anliegen beten zu lassen. Bitte nehmen Sie das doch in Anspruch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen sonnigen Sonntag.